Und das hat mich schon auch so getroffen, obwohl ich seit Jahren kein MTV mehr geguckt habe, weil das ja für etwas steht. Mein ganzes Leben gab es MTV. Alles, was wir damit verbinden, die komplette Kultur der 80er, 90er Jahre, Entstehung von Hip-Hop, Popkultur, Entstehung von Musikvideos. Die Popkultur ist quasi mit MTV mitgewachsen und all das, was uns geprägt hat, wenn man dafür einen Begriff hätte erfinden oder sagen müssen, hätte man gesagt, ja, MTV.
Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. In der heutigen Folge spreche ich mit dem Autoren und Coach Lars Ament über die radikalen Veränderungen in der Welt und darüber, warum genau jetzt, besser denn je, der Zeitpunkt dafür ist, absolut zu machen, was dein Herz dir sagt. Viel Freude damit. Lars, mein Lieber. Happy New Year.
Happy New Year to you.
My G.
My boy.
Mein Lieber, ich wollte heute mit dir quatschen, weil ich seit Tagen im Kopf habe. Irgendwie diesen Gedanken. Zum neuen Jahr solltest du mir mit Lars sprechen. Ich weiß gar nicht, warum. Es ist gar nicht so, dass ich irgendwie einen ganz... Ich habe natürlich Fragen, weil ich dich mag und weil ich mich dafür interessiere, was bei dir los ist. Aber darum geht's eigentlich auch. Es geht gar nicht um eine Agenda, wo ich jetzt sage, so, ich will über genau dieses eine Thema so mit dir sprechen. Solche Gedanken hatte ich gar nicht, sondern ich hatte aber immer wieder diesen wiederkehrenden Gedanken so, hey, Anfang des neuen Jahres, frag Lars, mit was er sich beschäftigt und was für ihn gerade wichtig ist. Das war das Einzige, was ich gedacht habe. Und dem bin ich einfach mal gefolgt. Mein Lieber, womit beschäftigst du dich gerade? Was ist dir gerade wichtig?
Das Interessante ist ja bei der Frage, ob das, womit ich mich beschäftige, auch interessant ist für andere Menschen. Oder ob es wirklich nur für mich ganz persönlich interessant ist. Weil wir sind ja oft in unseren eigenen Gedanken versunken und nehmen die Welt durch unsere eigene Brille wahr. Und machen dann oft den Fehler, dass wir glauben, dass unsere eigenen Gedanken und unsere eigene Wahrnehmung gleichzusetzen ist mit der Wahrnehmung ganz vieler anderer Menschen. Deswegen wäre meine Frage an mich selbst, ist das, womit ich mich gerade beschäftige, eigentlich für andere interessant? Also, der erste Gedanke, der mir in den Kopf kommt, ist, ich beschäftige mich gerade mit dem Erfolg von Stranger Things.
Geil, erzähl mir mehr.
Und ich habe mich tatsächlich gefragt, was ist die geheime Soße, also the secret sauce, hinter dem gigantischen Erfolg von Stranger Things? Mhm. Also, es kann nicht die Geschichte allein sein.
Nostalgie?
Weil die Geschichte allein ist gut, aber ist jetzt nicht so außergewöhnlich, dass jetzt die ganze Welt total durchdreht. Mhm. Und ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht und ich glaube, es ist das Lebensgefühl der 80er Jahre.
Ja, Nostalgie.
Nostalgie. Es ist, und vor allem Stranger Things ist ja jetzt nicht nur bei mir, bei uns Alten, ja, 40- bis 50-Jährigen irgendwie cool und wir haben das geguckt.
Nennst du mich gerade alt?
Nein, nur mich.
Ich wollte gerade sagen, fängt ja schon gut an.
Wie gesagt, ich rede ja nur über mich. Ja? Yeah. Ich rede ja nur über mich. Sondern auch bei 15-Jährigen und bei 16-Jährigen und die entdecken jetzt alle so zum ersten Mal Prince und die entdecken zum ersten Mal Kate Bush und die entdecken jetzt zum ersten Mal Duran Duran und so. Ja? Also so Bands, die ja stilprägend waren vor 30, 40 Jahren. Und die ganze Mode und das Lebensgefühl der 80er. Ich glaube, die gleiche Serie in den 2000er Jahren hätte nicht funktioniert. Mhm. Mit Social Media, mit Handys, mit Internet, mit all dem. Mhm. Das heißt, der große Erfolg liegt, und das haben sie gut gemacht, die Duffer Brothers, die das geschrieben und produziert haben, dass sie es in die 80er gelegt haben. Und ich habe einfach viel drüber nachgedacht, woran das liegt. Und ich glaube, dass wir im Augenblick so ein wirklich in so einem ganz radikalen, in so einer Umbruchphase sind, dass viele keine Lust mehr haben auf das, was vor 3 Jahren noch total angesagt und am Start war. Siehst du ja auch. Der Peak bei Instagram war 2022. Seit 3 Jahren geht die Nutzerzeit radikal zurück. Warum? Am Anfang war Social Media ein Ort, wo wir uns getroffen haben, wo wir unsere Freunde gesehen haben. Ja, wir haben gesehen, cool, Mike ist gerade in Frankreich und macht Urlaub. Cool. Like. Diese ganzen Fotos sehen wir ja heute gar nicht mehr.
Mhm.
Sondern wir sehen nur noch, ich überspitze es jetzt ein bisschen, ja, aber wir sehen nur noch Werbeflächen.
Man könnte sagen, wir sehen vielleicht Content einfach.
Wir sehen Content.
Was man so Content schimpft, ja.
Genau, wir sehen professionell produzierte Videos. Wir sehen auch sehr viel KI-generierter Content mittlerweile. Mhm. Und es hat mit diesem Ursprungsgedanken sozial eigentlich nichts mehr oder nur noch ganz wenig zu tun.
Mhm.
Und ich glaube, dass auch Junge so im Kern eine tiefe Sehnsucht haben, und jetzt komme ich zurück zu Stranger Things, eine tiefe Sehnsucht haben nach Echtheit. Man kann das sehen, die Leute kaufen sich wieder Nokia-Handys, junge Leute, bei eBay. Die kaufen sich wieder Schallplatten. Die so verbringen nicht mehr so viel Zeit im Scrollen wie früher. Und ich glaube, dass das gerade so ein Umbruch ist. Auf der einen Seite, KI wird die Welt dominieren in der Zukunft. Auf der anderen Seite, die Menschen haben eigentlich, wenn ich sage die Menschen, stimmt es ja nicht, ja, aber so aus meiner Wahrnehmung, viele Menschen haben keine Lust mehr und wollen wieder was Echtes, wollen wieder zurück, wollen wieder Gemeinschaft empfinden. Und deswegen, ne, der Erfolg von Stranger Things, dann, wenn ich so die jungen Leute mir angucke, aber auch mich selbst angucke und auch unsere Generation angucke, was interessiert die gerade, was machen die gerade, wo wollen die hin? Dann kam gerade die Meldung vor ein paar Wochen, dass MTV zum Jahresende Musikvideos einstellt, was ja auch nicht ganz stimmt, aber zumindest war das die Meldung und diese reinen Musikkanäle, das stimmt, von MTV, die werden zugemacht. Und das hat mich schon auch so in einer gewissen Art getroffen, obwohl ich seit Jahren kein MTV mehr geguckt habe, weil das ja für etwas steht. Also MTV hat, ich glaube, 1981 angefangen zu senden und 2025 jetzt aufgehört zu senden, wenn man mal so das nimmt. Exhibit hat gerade so ein cooles Video gepostet. Also quasi mein ganzes Leben gab es MTV. Ich bin geboren 3 Jahre früher, 78. Und ich bin mit MTV aufgewachsen, also diese ganze Generation. Und ich meine jetzt nicht nur MTV selbst als Sender, sondern alles, was wir damit verbinden. Also die komplette Kultur der 80er, 90er Jahre, Entstehung von Hip-Hop, Entstehung von Popkultur, Entstehung von Musikvideos, Entstehung von all die Filme, die Serien, die stilprägend waren, Knight Rider, A-Team und so weiter, ALF, könnte man jetzt 1000 Sachen aufzählen. Dann hier Don Johnson. Sag schon.
Miami Vice.
Ja, Miami Vice. Also so, also die Popkultur ist quasi mit MTV entstanden und wir sind, also meine Generation ist damit mitgewachsen und all das, was uns geprägt hat, wie wir heute auch popkulturell die Welt betrachten, wenn man dafür einen Begriff hätte erfinden oder sagen müssen, hätte man gesagt, ja, MTV. Entstehung von alles, also so, da kannst du noch weiterspinnen, Basketball, Michael Jordan, Nike, also so im Endeffekt all das, was wir heute für normal betrachten, okay, das ist unsere Welt, die ist halt da entstanden in den letzten 30, 40 Jahren und diese Nachricht, MTV wird ausgeschaltet, genau in dem jetzigen Zeitpunkt, wo so ein krasser Switch ist zwischen, okay, das war jetzt die alte Welt und jetzt beginnt eine neue Welt. Damit beschäftige ich mich gerade.
Mhm. Interessant, dass du das sagst. Finde ich mega. Da gibt es natürlich jetzt ganz viele Sachen, wo man einhaken kann. Also einfach nur mal, weil ich direkt am Anfang schon gedacht habe, ah ja, ja, aha, ist, dass ich mich auch damit beschäftige, dass die, also wie dieser Switch stattfindet und ob der stattfindet und auf welcher Ebene er stattfindet, von Online-Dasein zu wieder Real-Life-Dasein. Es gab, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr ein Buch von Jonathan Haidt, einem berühmten amerikanischen Autoren und Wissenschaftler, der, ich glaube, es hieß The Anxious Generation, bin mir nicht ganz sicher, vielleicht verwechsel ich den Titel auch, schneiden wir es raus. Und er hat halt wirklich alle aktuellen Erkenntnisse darüber zusammengetragen, was Social Media mit den Gehirnen und dem Verhalten und den seelischen und körperlichen Zuständen von vor allem Teenagern macht. Und das Buch war so verheerend, also die Ergebnisse sind so, so schlimm, dass das einige Menschen total wachgerüttelt hat. Zum Beispiel ist gerade in Australien Social Media für alle Menschen unter 16 Jahre einfach verboten worden. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, da gibt es Workarounds, bla bla bla, aber einfach mal prinzipiell von der Regierung eines Landes wurde Social Media für Menschen unter 16 verboten. Als direkte Konsequenz davon, dass irgendeine Gouverneurin in Australien dieses Buch gelesen hat von Jonathan Haidt und darüber nachgedacht hat und dann hat sie irgendwie Legislation gemacht und irgendwie ein knappes Jahr später ist das dann wirklich landesweites Gesetz geworden. Und ich glaube, dass spätestens in ein, zwei Jahren, wenn die Australier extrem gute Ergebnisse vorweisen werden, weil die monitoren das natürlich, dokumentieren das alles, dann wird das, glaube ich, große Kreise ziehen und dann wird das an vielen anderen Enden der Welt auch noch passieren. Ich glaube, bei uns ist es auch schon so, dass Leute darüber reden und auch dieses Buch zitieren. Und mich erinnert das vor allem auch immer wieder daran, weil in meinem ersten Buch geht es um die 4O+X-Methode, so fünf einzelne Dinge. Und das allererste ist der offene Raum. Und der offene Raum heißt, Leute fragen immer, wo soll ich anfangen, wenn ich irgendwie was machen will in meinem Leben. Und meine Antwort damals war, naja, irgendwie fang doch am Anfang an. Das heißt, was das Erste, was du machst, wenn du morgens aufstehst. Und ich habe damals die Analyse gemacht, dass wir wahrscheinlich die allermeisten von uns sofort ans Handy gehen. Social Media konsumieren, Nachrichten konsumieren und so weiter. Und was das mit dem Gehirn macht und so weiter. Das ist natürlich jetzt irgendwie schon 7, 8 Jahre her. Aber ich hatte schon irgendwie das Gefühl, und damals waren die Daten auch schon in die Richtung, dass das was mit uns macht, was nicht besonders positiv ist. Und jetzt haben wir, glaube ich, zwei Sachen gleichzeitig und würde mich interessieren, was du davon hältst und wie da deine Analyse oder deine Denkweise ist. Wir haben zwei Sachen gleichzeitig. Einmal haben wir die Tatsache, dass wir immer mehr merken und dass es immer mehr auch Erkenntnisse darüber gibt, wie negativ das eigentlich ist, was es eigentlich mit uns macht, dass die Raten von Mental Health Problemen, vor allem bei jungen Menschen, drastisch gestiegen sind und die Korrelation zum Social Media Konsum so klar ist, dass man die Ursache wahrscheinlich auch daher erschließen kann. Das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite aber auch das, was du eben erwähnt hast, diese Veränderung des Inhaltes von Social Media. durch AI auch, aber auch dadurch, dass dieses ganze Content-Creator-Business geworden ist und eigentlich alle nur noch Templates nachmachen von, okay, hier sind 10 virale Hooks, damit dein Video irgendwie losgeht und so weiter. Das heißt, der Content wird immer ähnlicher. Das ist vielleicht so wie in den 90ern bei Popmusik oder so, ja? Oder in den 2000ern beim Songwriting, so. Die Songs wurden immer ähnlicher, damit sie alle im Radio laufen. Content auf Social Media wird immer ähnlicher. Es sind immer die ähnlichen Hooks. Es triggert immer das gleiche Ding. Du machst es nach einer Stunde aus und weißt gar nicht mehr, was du eigentlich gesehen hast. Sei denn, es war irgendwie ein geiles Kochrezept dabei oder was. Oder eine, weiß ich nicht, coole Empfehlung für eine Bar oder so. Okay, das speichere ich mir manchmal ab. Und dafür ist Social Media auch toll. Aber ich glaube, dass es eine Projektion gibt. Ich weiß nicht genau, woher sie kommt. Aber das, ich glaube, in irgendwas Verrücktes wie in 3 Jahren wird irgendwie 99% von Social Media AI-generierter Slop sein. Einfach irgendwelche Katzenvideos, und ich liebe Katzenvideos, ne? Ich finde die super, wenn die Katze im Kung-Fu-Anzug Bretter durchschlägt und macht und so. Entertaint mich komplett. Aber das ist ja nicht Social Media, sondern es ist wie ein Fernsehkanal oder sowas, wo es ist wie Durchseppen im Fernsehen. Weißt du? Als TV irgendwie so nice war, dass man gesagt hat, jetzt gucke ich Knight Rider, das kommt Donnerstagabends um 17.10 Uhr bis 17.55 Uhr, eine Werbeunterbrechung, here we go. Eine Sache. Aber in dem Moment, wo das alles so sehr, sehr, sehr beliebig wird, sehr gleichförmig wird, man zappt einfach nur durch. Ich glaube, da wurde Fernsehen uninteressanter. Ich glaube, da sind wir jetzt auch bei Social Media angekommen. Dass also der Konsum immer beliebiger wird. So, und jetzt komme ich zu meinem letzten Punkt. dann bin ich auch fertig. Und der letzte Punkt ist, dass ich gleichzeitig aber glaube, dass wir gerade an so einem krassen Schneidepunkt sind, wo das zwar passiert, die Leute mehr offline sind, aber gleichzeitig auch dadurch, dass das Internet und das Social Media so mimifiziert wird und so voll mit Slop ist, dass selbst große weltpolitische Ereignisse eigentlich nur noch als Memes konsumiert werden. Gerade ist der Präsident von Venezuela aus seiner Residenz entführt worden. Und das Internet ist einfach nur voll von Memes zu diesen Bildern. Selbst Conductor Williams, ein bekannter Rap-Producer, hat ein Meme gepostet, wo dieses Foto von Maduro mit den Kopfhörern und einer Sonnenbrille mit so Gold-Chains und dann halt so, ja, könnte mein nächstes Albumcover sein und so weiter. Das heißt, ja, ist witzig auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es aber, finde ich, erschreckend, dass wir waren Generation MTV und jetzt ist vielleicht Generation Meme. Das heißt, was das mit Menschen auch macht, ist, dass Weltereignisse halt zu so einem sehr beliebigen, witzifizierten Ding werden, wo sich so eine krasse Apathie, würde ich nicht sagen, aber sowas ein Gefühl einstellt von, und da würde ich gerne mit dir anknüpfen, dass sich in dieser Zeit gerade ein Gefühl einstellt von, ey, ich kann eh nichts machen, es ist eh alles absurd, so ist es halt in der Welt, ich sehe zu, dass ich irgendwie meinen kleinen Scheiß zurechtkriege und hoffentlich geht die Welt nicht unter und währenddessen lache ich halt einfach über ein paar Memes. Dass irgendwie so eine Veränderung in der Wahrnehmung von wer bin ich in der Welt, was kann ich in der Welt machen und so weiter, dass sich das gerade ganz schön verändert. Dass so eine, fast wie in so einem so totalitären Regimes, dass bei der Bevölkerung so eine, naja gut, ich mache halt einfach, ich backe meine Brötchen und alles andere kann ich eh nichts machen, dass sich sowas einstellt. Hast du das auch oder empfindest du, dass irgendwie genau das Gegenteil der Fall ist? Viele Proteste, viel Politik, dass die Menschen eher politisch aufwachen. Was meinst du?
Ich glaube, hier gibt, also ich habe gerade ein paar Gedanken gehabt. Also zum einen hat ja Facebook selbst oder Meta selbst so eine Studie in Auftrag gegeben über das Verhalten und was das Social-Media-Verhalten bei jungen Menschen macht. Und die haben dann, als sie festgestellt haben, okay, das sieht gar nicht gut aus für uns, haben sie diese Studie wieder abgebrochen. Ne, ah. Da kam ja vor 2-3 Monaten ist das öffentlich geworden, dass Meta selbst erkannt hat, schon lange, das sieht nicht gut für uns aus, diese Studie können wir nicht für uns gebrauchen, also wurde die wieder abgesägt und in der Hoffnung, dass es niemand mitbekommt, ist halt dann doch irgendwie geleakt worden. Also und das ist genau das, was ja du vorhin gesagt hast, was auch der Wissenschaftler in seinem Buch beschrieben hat. Ich glaube halt, dass es da schon verschiedene, ja, Sichtweisen gibt und auch so eine Spaltung da ist. Also es gibt, klar, es gibt die Leute, die auf die Straße gehen und protestieren und laut sind. Dann gibt es aber, und ich glaube, das ist die Mehrheit, die einfach resigniert im Sinne von, okay, es ist jetzt so viel passiert in den letzten Jahren, ich kann das gar nicht mehr mit meinem Gehirn verarbeiten. Ja. Gefühlt passiert ja ständig irgendwas Krasses. Also so, ich meine, Donald Trump holt den Präsident von Venezuela. Es ist 3 Tage News.
Und das war's.
Und das war's.
Das war's.
Ja, dann postet das Weiße Haus auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal ein Meme, da sind wir wieder, von Donald Trump. Und dahinter legen sie einen Biggie-Beat. Ja, also wie so ein kurzes 10-Sekunden TikTok-Video. Yo, sicker than your average. Also, und ich denke mir, krass, ich meine, fehlen mir eigentlich die Worte dafür.
Wo sind wir gelandet, ne?
Wo sind wir gelandet? Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite siehst du das. Und ich habe auch gelacht, als ich das gesehen habe. Ich dachte erst, es ist ein Fake, aber dann dachte ich, okay, krass, es ist wirklich ein offizielles Posting vom Weißen Haus. Aber in dieser Welt leben wir. Es ist quasi, man kann...
Es ist der Film Idiocracy auf gewisse Weise. Hast du den gesehen?
Nee, aber ich kann es mir vorstellen. Ja,
okay.
Es ist so, schlimme Dinge nehmen wir oft nicht mehr als so schlimm wahr, weil unser Kopf so voll ist, dass wir gar nicht mehr aufnahmefähig sind, sondern wir quasi nur noch gucken, dass wir halt nicht, dass das Fass nicht überläuft. Und deswegen glaube ich, dass der einzige Weg da raus ist back to the roots.
Mhm.
Und jetzt kommen wir auch quasi zu deiner ersten Frage zurück, zu deiner Ursprungsfrage, was so mein Gedanke ist oder mein Plan ist oder so meine Idee für mein Leben für dieses Jahr. Und ich habe für mich entschieden, mehr in die Offline-Welt wiederzugehen. Also viel weniger online zu sein und das auch in mein Leben zu integrieren.
Ja.
Und ich habe ja letztes Jahr ein Buch veröffentlicht, Coming Home, und da habe ich ja im letzten Teil ja auch beschrieben, das habe ich auf Kreta geschrieben, in einem kleinen Dorf am Meer, wo quasi fast alles noch offline ist.
Mhm.
Ja, da siehst du die Fischer morgens mit dem Boot rausfahren und so, dann kommen die zurück, haben Fisch gefangen, sitzen dann in der Kneipe, trinken einen Uso oder einen Kaffee und eigentlich so, wie das Leben so vor 30, 40, 50, 60 Jahren war.
Mhm.
Und ich habe gemerkt, wie gut mir das tut, da einfach zu sitzen, mit den Leuten mich zu unterhalten. Da liegt nie ein Handy auf dem Tisch. Die haben alle ein Handy natürlich, aber das ist nie ein Thema. Da ist keiner, wenn du dich unterhältst, ist keiner auf TikTok parallel und Instagram und ist gar nicht da. Die sind alle im Jetzt. Und ich dachte mir, warum geht's mir hier so gut?
Mhm.
Klar, es ist die Sonne, natürlich. Mhm. Es ist das Meer, natürlich. Es ist die gute Luft, natürlich. Aber es ist auch dieses Gefühl von, oh, hier kann ich mal wieder durchatmen. Ich muss nicht ständig irgendwie online sein, erreichbar sein, was posten, mich darstellen oder mich präsentieren oder irgendwas verkaufen wollen, sondern nee, es ist so, die Zeit ist gefühlt 3-mal so langsam. Also so, okay, der Postbote kommt heute nicht, der kommt erst nächste Woche. Okay, kein Problem. Es gibt dort keinen Amazon-Lieferservice. Ja, also so, du wirst quasi gezwungen, wieder zurück in diese Langsamkeit zu gehen. Und wenn du was bestellen willst, ja, dann musst du halt gucken, dann fährst du halt, dadurch, dass es keinen Lieferservice gibt, musst du halt gucken, wie du in die nächste Stadt kommst. Dann rufst du da vorher an und fragst, hey,
habt ihr das
da? Nee, aber können wir für dich bestellen? Aus Athen dauert eine Woche. Ah, okay, cool, ich komme nächste Woche vorbei. Und das geht.
Ja, so wie es halt mal war. Ne? Da genau. Sind wir wieder bei dem Ding.
So wie es halt mal war. Und ich glaube, dass viele diese Sehnsucht nach diesem Leben haben.
Mhm.
Jetzt schließt sich hier auch wieder der Kreis zu Stranger Things, warum das so eine erfolgreiche Serie ist, weil dieses Lebensgefühl dort eben auch zu sehen ist. Ah, okay, es hat alles diese gleiche Essenz, diese gleiche Ebene, diese gleiche Grundbasis. Man muss nicht sofort alles haben. Also so, ich bestelle jetzt was und wenn es nicht noch am gleichen Tag per Super Express geliefert wird, gibt es eine Ein-Sterne-Rezension.
Mhm.
So dieses Gefühl von, okay, die Griechen nennen das Siga-Siga. Also Gemach-Gemach. Ja, auch da, wenn du irgendwie ein Geschäft machen willst, ja, dann geht es nicht schnell. Sondern dann gehst du erstmal dahin und sitzt erstmal zusammen. Du redest erstmal, gehst mal essen, trinkst einen Kaffee, trinkst du noch ein Uso, trinkst du am nächsten Tag nochmal ein Uso und dann sagst du, ja komm, wir lernen uns erstmal kennen und gucken, ob das so passt. Und das hat brutal in mir was angesprochen.
Mhm.
Diese Nostalgie, diese Sehnsucht, dieses Gefühl von, ich möchte wieder mich verbinden mit der Natur, aber auch mit den Menschen. Und da ist besteht meine große Herausforderung darin, wie kann ich das schaffen? Also all das, was ich gerade beschrieben habe, zu leben, persönlich, aber eben auch zu teilen mit meiner Community. So, wie kriege ich das hin? Also wie kann ich so dieses Lebensgefühl von, ich gehe nicht auf Spotify, sondern ich mache eine Schallplatte an, vermitteln, ohne quasi alles online machen zu müssen?
Mhm.
Das ist mein großer Gedanke, worüber ich nachdenke. Wie kann ich diesen Balanceakt hinkriegen? Ja.
Ich kann ja nur sagen, dass ich gerade zwei Touren hinter mir habe und es einfach nichts zu vergleichen, es gibt nichts Vergleichbares dazu, mit den Menschen gemeinsam da einfach zu stehen und Musik zu machen und Musik zu feiern gemeinsam.
Ja.
Und das lässt sich nicht ersetzen und das ist auch für mich auf der Bühne, nicht weil da irgendwie Leute jetzt jubeln, sondern einfach, weil da Menschen sind, denen ich ins Gesicht gucken kann und mit denen ich reden kann, auch wenn ich auf der Bühne bin und rappe. Ich gucke den Menschen ins Gesicht. Ich versuche wirklich so vielen Menschen im Laufe des Abends wie möglich wirklich ins Gesicht zu gucken, ins Auge zu gucken und mit einer Geste, mit einer Mimik, mit irgendwas mit den Leuten auch wirklich zu kommunizieren und zu connecten, weil ich mich so wahnsinnig freue, dass sie da sind. So. Und ich glaube, die freuen sich auch. Es gibt natürlich wahrscheinlich ein paar dabei, die irgendwie einen schlechten Tag haben, ist ja auch okay. Aber ich glaube, dieses Zusammensein und dieses gemeinsam etwas haben, was man gemeinsam zelebriert und im allerbesten Fall ist es vielleicht einfach das Leben, was man gemeinsam zelebriert oder den Moment. So, den Moment des Zusammenseins, den Moment davon zu sagen, ey, Leben ist komplex, aber jetzt sind wir hier. So, jetzt sind wir hier, jetzt sind wir alle hier. Jetzt passiert's, jetzt machen wir's.
Ich glaube, das ist auch
der gemeinsame Weg. Das ist ein tolles Gefühl.
Ich glaube, das ist auch der gemeinsame Weg. Wann ist dein erstes Album erschienen?
Vor fast 26 Jahren, im März 2000.
So, vor 26 Jahren, Alter. Wenn der Thomas 20 war, als der dieses Album gehört hat und Fan geworden ist, dann ist er heute 46. Also so quasi in meinem Alter. Und wenn der heute dein neues Album hört oder auf deine Tour geht, dann geht er nicht nur auf diese Tour, sondern er geht dahin und fühlt auf einmal 26 Jahre Gemeinschaft in dem Moment. Und
ist es da nicht, auch, mir und, kommt und, gerade
und
der Gedanke.
Hier, und, ja. Und auch hier wieder 26 Jahre, was ist in diesen 26 Jahren passiert? MTV-Generation. Das heißt, dieser ganze, alle Erlebnisse, alles, was uns geprägt hat, wird dann komprimiert auf so einen Abend. Natürlich nicht bewusst, aber unbewusst. Du gehst da wieder hin und du siehst dich, wie du rappst, vielleicht einen Track, den du vor 20 Jahren geschrieben hast, und sofort kommt das Alte, die Gefühle, so diese Lebensfreude von damals, die lebt wieder auf, die wird so angezündet. Und so entsteht diese Magie, die viele Menschen gar nicht beschreiben können. Es war so ein geiler Abend, ich kann dir gar nicht erklären, warum. Ich glaube, das ist der gleiche Grund, warum so 80er Rockbands, die spielen heute ihre größten Tourneen, obwohl die damals schon Stadien gefüllt haben. Weil die Leute nochmal zurückkehren und die wollen das nochmal aufleben, dieses Gefühl, ne, Nostalgie. Und die spannende Frage ist, was passiert eigentlich? Wer sind denn heute die größten Stars? Ja, der größte Star ist, sind in der Regel sind das YouTuber, ist Mr. Beast und dieser, ich habe seinen Namen vergessen, aber der so ganz viele so Challenges immer macht und der gegen Sport.
So iShow Speed?
Ja, genau, ja, genau, iShow Speed. Ja, ist ja der erfolgreichste, ich weiß gar nicht, nicht YouTuber, aber Influencer der Welt. So. Wenn du guckst, wer war vor 20 Jahren, 30 Jahren der größte Popstar, würdest du sagen, okay, Michael Jackson.
Michael Jackson,
Prince.
Ohne Frage.
Ja, Prince, Michael Jackson. Heute, ich habe vor kurzem ein Video gesehen, da haben sich junge Influencer unterhalten, wer ist bekannter weltweit? Mr. Beast oder, er sagt schon, wie heißt der Schauspieler von Mission Impossible?
Tom Cruise.
Tom Cruise. Wer ist erfolgreicher, bekannter weltweit? Tom Cruise oder Mr. Beast? Aus meiner Sicht, ja, eindeutig Tom Cruise. 100%. Aber die jungen Influencer waren alle der Meinung, ja klar, Mr. Beast. Ist ja logisch. Und jetzt ist die Frage, geh mal 30 Jahre in die Zukunft.
Auf welches Mr. Beast-Konzert geht denn dann der Thomas?
Also so was bleibt hängen?
Ja.
Was bleibt so stark in der Erinnerungskapsel, dass man sich ein Leben lang daran erinnert? Also so haben die 20-Jährigen, die 15-Jährigen von heute in 30 Jahren das gleiche nostalgische Gefühl, wie ich in dem jetzt habe? Also so das erste Mal, das
Nas-Album. Ja, das ist interessant. Das ist auch die Frage, die mir eben in den Kopf kam, als ich kurz einhaken wollte, war das genau die Frage. Was haben denn dann die Menschen, die, also vor allem jetzt die letzte Generation aus den letzten 10, 15 Jahren, ne, Generation iPhone, könnte man sagen, wenn wir Generation MTV waren. Da waren die vielleicht Generation iPhone, Generation Social Media. Da sind die Eindrücke oder so, sind gar nicht so. Wäre jetzt meine Theorie, ich würde das mal in den Raum werfen. Ich glaube, ist das auch was du damit sagen möchtest. Für mich war es so, das erste Nas-Album kam raus, da habe ich mich anderthalb Jahre drauf gefreut, seit ich zum ersten Mal bei MTV im Hintergrund von irgendeiner anderen YoMTV-Raps-Episode kam aus dem Auto irgendein Nas-Verse. Ich hatte diese Stimme noch nie gehört und ich war so, wer ist das? Was ist das? Und obwohl es wirklich nur so im Hintergrund im Auto war, habe ich das 200 Mal zurückgespult, diese 8 Sekunden. Und irgendwann wusste ich, okay, das ist Nas. Und irgendwann kam das Album und da bin ich 3 Monate lang jede Woche bei uns in den CD-Laden gerannt, weil damals kamen die CDs ja in Deutschland noch nicht gleichzeitig mit USA raus, nur wenn man Glück hatte und so. Es kam halt Monate später erst bei uns an. Ich bin jede Woche wirklich Lars, kein Witz, jede Woche da reingerannt, um zu fragen, habt ihr das? Nein. Als es dann da war, ich habe ein Jahr lang jeden Tag dieses Album gehört. Jeden Tag, ein Jahr lang. Das heißt, diese Verfestigung von diesen Erinnerungen, die ist halt immens. Und ich glaube, ich meine, mein Sohn ist ein komplett musikbegeisterter Freak, der alles kennt und alles hört und so weiter. Aber ich glaube, als der so 13, 14 war, ich glaube nicht, dass der irgendwelche Alben länger als ein paar Tage gehört hat, so. Vielleicht ein paar, aber das sind dann auch eher sowas wie J. Cole und Kendrick, so Sachen, die auch eher wieder, die man eher hätte vor 30 Jahren verorten können, nach der Art, wie sie gemacht sind, nach der Art, was der künstlerische Anspruch ist. Aber die allermeisten Sachen werden gar nicht mehr so lang konsumiert, sodass es gar nicht mehr so, so hängen bleibt. Aber glaubst du, dass sich das ändert? Glaubst du, dass wir uns in eine Richtung bewegen, wo Leute wieder, wo das wieder zurückschwingt, also wo wieder nachhaltigere Erinnerungen geschaffen werden?
Also ich kann es nur hoffen. Aber ich weiß es nicht. Was ich weiß ist, und das habe ich in meinem letzten Buch Coming Home auch aufgeschrieben, in einem Musikpart, den ich eingebaut habe, dass ich gesagt habe, eigentlich so popkulturell hat jedes Jahrzehnt des letzten Jahrtausends irgendetwas Bahnbrechendes hervorgebracht, musikalisch. Also, wenn du die 20er nimmst, die 30er, 40er, 50er, 60er, 80er, 90er. Jedes Jahrzehnt stand für etwas, ob das Country war, Swing, Jazz, R&B, Funk, Techno, Hip-Hop, Reggae, also so, natürlich gab es auch über die Jahrzehnte übergreifend Strömungen und Bewegungen und alles hat sich gegenseitig befruchtet, aber einfach gesagt, jedes Jahrzehnt stand für etwas, was bahnbrechend war, was es so noch nicht vorher gab. Und diese Entwicklung hat nach den 90er Jahren aufgehört. Also mit der Erfindung des iPhones gab es keine bahnbrechende musikalische neue Erfindung, die es vorher noch nicht gab.
Das heißt, es gab sehr viele Amalgamate, Mashups, Mixups und so weiter. Und es kam dann auch irgendwann zu einem Zeitpunkt, wo ich auch ganz klar gesagt habe, es gibt eigentlich gar keine Musikrichtungen oder Musikstile mehr. Es gibt nur noch diese spezielle Mischung oder den speziellen Sound von irgendwelchen Künstlerinnen und Künstlern oder Kollektiven oder kleinen Strömungen. Aber es gibt gar nicht mehr sowas wie, das ist Punk und das klingt so. Und das ist jetzt Rap und es klingt so, weil die ganze Ästhetik von Rap ist in die Popmusik eingezogen. Das ganze Songwriting von der Popmusik ist in den Punk eingezogen. Die Klamotten vom Punk sind in Techno eingezogen und so weiter und so weiter. Also es gab eigentlich nur noch so Nischen und Leute, die man sich so rausgesucht hat. Was ich ja auch erstmal prinzipiell als jemand, der Musik liebt, insofern gar nicht so schlimm finde, weil das halt einfach ganz viele kleine Türen aufgemacht hat. Es hat halt weniger große Türen aufgemacht, wo man dann exklusiv in einem Members Club war. Es hat ganz viele kleine Türen aufgemacht, weil es auch ganz vielen sogenannten Bedroom-Producern, also Leute, die dann mit dem Laptop oder dem iPhone in ihrem Schlafzimmer Mucke machen konnten, die Möglichkeit gegeben hat, ihre Kreativität zu zeigen. Aber es hat natürlich absolut dazu geführt, dass es immer mehr zu einem riesigen Brei aus Sachen geworden ist, wo man das Gefühl hat, dass viel dabei ist, was gut ist. Viel mehr als früher, viel Gutes, aber immer weniger Bahnbrechendes.
Genau. Also, wenn du dir mal die großen Künstler, die erfolgreichsten Künstler der letzten 20 Jahre anguckst. Adele, Taylor Swift,
Justin Bieber,
Beyoncé, The Weeknd, Drake, Amy Winehouse. Alle Künstler und Künstlerinnen, die ich gerade genannt habe, sind musikalisch zwischen den 60ern und den 90ern verankert.
Und?
Also, was ich damit sagen will, ist,
ja,
dass quasi es gibt keinen, nicht einen Weltstar heute, der etwas Neues erschaffen hat, sondern alle bedienen sich aus der Vergangenheit.
Das ist richtig, ja.
Woran liegt das? Das liegt daran, dass der Algorithmus nichts Neues zulässt.
Moment mal, jetzt kommt mir folgender Gedanke. Bisher kann KI ja auch nichts Neues kreieren.
Genau.
Sondern KI kann sich nur aus bestehenden Dingen bedienen, sei es, wenn du jetzt Large Language Models hast. Die studieren alle Worte, die geschrieben worden sind im Internet und machen aufgrund dieser Dinge Vorhersagen, was das nächste Wort sein könnte und so weiter. Und auf irgendeine wundersame Art und Weise funktioniert das, keiner weiß wie. Aber die bedienen sich nur aus Sachen, die sie bisher alles gehört haben, und das reproduzieren sie. Genauso ist es mit KI-Musik, die teilweise crazy ist. Ich glaube, viele Leute, die hier zuhören, haben gar keine Vorstellung davon, zu was KI-Musik mittlerweile imstande ist. Aber es ist nicht imstande dazu, etwas wirklich Neues zu kreieren, weil es sich immer aus Fragmenten der Vergangenheit bedient. Okay, Sampling, das ist ja Sampling, ne? Wir als Rap-Heads können das nur bedingt haten, ne? Aber der Unterschied war, glaube ich, dass wir aus alten Dingen, also Hip-Hop, die ganze Hip-Hop-Kultur hat aus bestehenden Dingen teilweise, Rap-Musik hat aus bestehender Musik wirklich eine neue Musik geschaffen. Das ist ja jetzt nicht nochmal eine neue Soul-Platte gewesen, sondern es ist eine komplett neue Musikrichtung gewesen. Und KI ist dazu nicht in der Lage. Das heißt, ist ein interessanter Teilaspekt der Antwort ist vielleicht, dass je mehr wir dieser Social Media oder KI-Welt das überlassen, desto geringer ist die Chance, dass irgendwas Neues, Bahnbrechendes passiert. Es ist dann nur noch Recycling, weil es gar nicht anders geht.
Es hat gestern jemand auf Threads was gepostet, was ich super witzig, also interessant fand und wo ich so genickt habe. Hier in Berlin ist ja Stromausfall. Ja,
Wahnsinn, oder?
Ja. Krass, aber das ist eine andere Geschichte. Und dieser Musiker, auch aus Berlin, hat gepostet, wenn der Strom ausfällt, ist die KI nichts mehr. Wenn bei mir der Strom ausfällt, bleibe ich ein Musiker. Das fand ich gut.
Mhm.
Und das fand ich gut. Und ich glaube, wenn wir wieder, jetzt kommen wir zu deiner Frage zurück, wenn wir Kreativen, oder wenn wir Musiker, Autoren, Filmemacher und so weiter, wenn wir wieder Neues erschaffen wollen, wenn wir wieder etwas, ja, mehr Spannung erzeugen wollen, dann geht das nur, indem wir uns nicht mehr von der Online-Welt beeinflussen lassen, wie etwas zu sein hat, damit wir irgendwo stattfinden. Also wenn du mal überlegst, dass ganz viele Filme aus den 90er Jahren, die heute Kult sind, die waren damals Indie-Filme. Pulp Fiction war ein Indie-Film. Und da müssen wir wieder hin, dass wir Dinge machen, die vielleicht nicht jeder mitkriegt sofort, sondern dass das wieder so eine Nische, dass viele Nischen wieder entstehen, viele Subkulturen wieder entstehen, was nicht sofort auf Spotify zu hören ist, wo man wieder recherchieren muss, wo man wieder Neues entdecken muss, also back to the roots. Ich glaube, das ist der, ich weiß nicht, ob es der einzige Weg ist, aber das ist ein Weg, der, glaube ich, auch für junge Menschen wieder, dass der viele junge Menschen auch wieder anspricht. Aber ey, ganz ehrlich, what the fuck do I know?
Ich glaube, das ist ein Weg. Vor allem,
und es ist nicht nur.
Mein Kopf rattert.
Ja,
ich weiß, Assoziationen. Ja.
Es ist nicht nur die Welt der Musik und der Kultur und der Filme und der Popkultur, sondern ich glaube eben auch, dass in unserer Bubble, also.
Genau, gut, da wollte ich als Gedanke, dass du da jetzt hingehst, das wäre genau mein nächster Gedanke gewesen. Ich sehe das da ganz genau so.
Genau.
Ja.
Also mit unserer Bubble meine ich jetzt nicht nur
Die Mucke-Bubble, in der wir
chillen. Die Mucke-Bubble und so Popkultur, sondern eben auch
das, was wir hier machen, Podcasts, Coachings,
Spiritualität und so weiter. Ich glaube, dass es da ähnlich ist. Ich glaube, dass so viele Menschen, die jetzt seit Jahren mit uns gewachsen sind, die unsere Bücher lesen, Podcasts hören und so weiter, dass da auch eine Übersättigung da ist. Und dass so viele Menschen einfach jetzt sagen, ey, ganz ehrlich, ich brauche nicht den 130. Online-Kurs. Brauche ich nicht. Ich brauche jetzt was anderes. Ich bin auch keine 25 mehr, keine 30. Ich bin jetzt 45. Ich brauche jetzt was anderes. Ich bin auch selbst gewachsen in den letzten 10, 15 Jahren. Meine Sehnsucht geht woanders hin.
Ja.
Und ich finde, dass diese...
Das ist krass, ich spüre das ganz deutlich genauso, ja.
Ich finde, dass die
Bubble... Ich merke es auch bei mir selbst auch, weißt du?
...noch keine Antwort gefunden hat darauf. Meine Wahrnehmung. Ich weiß nicht, wie es dir geht damit.
Also, was das angeht, also erstmal danke, dass du das ansprichst. War genau mein Gedanke. Das machen wir ja jetzt auch gerade hier. Wir machen einen Podcast so, ne? Wo wir uns unterhalten und wo es genau um diese Themen geht, so. Also bei meinem Podcast stelle ich einfach fest gerade, ich lande jetzt immer demnächst bei 500 Folgen, ne?
Alter.
Das ist total bescheuert.
Ich bin bald bei Folge 300.
So, überleg mal.
Ja.
Ich habe meinen Podcast angefangen an Januar 2017, ne? So, das sind jetzt 9 Jahre.
Mhm.
Und ich merke, wie ich mich immer mehr schwer tue, mich wirklich hinzusetzen und eine Podcast-Folge zu machen. Nicht, weil ich keinen Bock drauf habe oder sonst was, sondern weil ich mir immer mehr diese Frage stelle, was kann ich wirklich beitragen? Und das kommt nicht primär aus diesem inneren Kritiker, der natürlich auch immer da ist, der sagt, ey, ne, wie immer, auch heute noch, eigentlich weißt du das gar nicht, eigentlich kannst du das gar nicht, eigentlich darfst du das gar nicht, wer bist du denn schon und so weiter. Das ist natürlich immer noch da. Aber es geht gar nicht primär um den. So, es geht primär wirklich um den erwachsenen Mensch, der ich heute bin, der ehrlich zu sich selbst sagt, so, ja, ich habe halt 500 Folgen gemacht. Das heißt, zu ganz vielen Themen, zu ganz vielen Fragen, zu ganz vielen Dingen gibt's halt schon eine Podcast-Folge, was soll ich, ne? Dann sage ich mir natürlich auch wieder, naja, aber ich höre ja auch nicht vom Sam Harris Podcast, den ich sehr mag, jetzt alle 400 Folgen und höre mir an, ob da vielleicht in Folge 211 genau das Thema drin ist, um das es mir gerade geht. Ich gucke ja, was die neue Folge ist, und wenn er da was erzählt, was der vor 100 Folgen schon mal erzählt hat, fällt mir das ja gar nicht auf. Ist ja auch okay. Man braucht ja auch mal eine Erinnerung. Ich habe ja auch das erste Nas-Album jeden Tag gehört, ein Jahr lang, ne? Also das ist auch alles okay. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass auch einfach ich mit meinem Podcast-Konsum, sowohl als Macher, aber auch als Hörer, an einer bestimmten Sättigungsgrenze auch oft ankomme, dass es zu Background-Noise bei mir einfach manchmal verkommt. Und dass ich auch das Gefühl habe, es braucht andere Impulse. Und da hat mir das, was ich jetzt auf meinen Tourneen erlebt habe, halt auch einfach schon mir einen Wegweiser gegeben, ne? Ich freue mich zum Beispiel darauf, wieder mehr auch mit den Podcast-Themen und mit Meditationsthemen und so weiter, wieder mehr Events zu machen, mehr mit Leuten zusammen zu sein. Vor Corona war das ja so, da gab es ja sehr viele solche Festivals, wo Leute zusammengekommen sind, viele Events und so weiter. Dann ist das durch die Corona-Zeit halt komplett eingebrochen. Alles ist auf online geswitcht, ne? Und es gab danach, ich glaube, jetzt sind wir in so einem Limbo. Es gibt noch kein richtiges so, wo finden wir uns jetzt? Weil alle sind super viele online, immer noch, aber anders. Aber trotzdem sehnt man sich nach offline. Für mich ist ein Teil der Antwort einfach wirklich dieses Rausgehen und wieder einfach mit Leuten sitzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und
ich mache jetzt zum Beispiel, das Gleiche fühle ich auch zu 100%. Und deswegen mache ich zum Beispiel jetzt im April zum ersten Mal ein Retreat.
Ich habe das gesehen, ein einwöchiges Ding, ne?
Eine Woche auf Madeira.
Ja, habe ich gesehen. Hm.
Und wo ich auch gesagt habe, wer da Bock drauf hat, eine Woche und was wir haben, ist Zeit. Also wir müssen nicht irgendwo hin. Es gibt keine Agenda. Und wir werden sitzen, meditieren, miteinander reden, Musik hören, essen, wandern und ja, uns unterhalten über die Themen, die uns beschäftigen. Und wir müssen nicht morgen sofort wieder woanders hin. Und das wird es im Herbst nochmal geben auf Kreta.
Mhm.
Und ich glaube für mich persönlich, dass das so ein Weg ist. Ich möchte wieder mehr ja, in der echten Welt mit Menschen zusammenkommen, Menschen zusammenbringen, coole Sachen machen, Zeit haben mit den Menschen. Im Endeffekt, das, was du auf der Bühne machst mit deinen Konzerten, will ich bei diesen Retreats machen. Und also bisher kann ich sagen, die Resonanz ist super. Die Leute spüren das auch, haben da auch Bock drauf. Und man muss die Dinge, glaube ich, einfach selbst machen. Man darf nicht warten, bis andere irgendwie den Ton, den Takt vorgeben. Man muss es wieder selbst machen. Und
ja,
das, was du gesagt hast, einfach sich überlegen, wo fühle ich mich gerade wieder wohl? Also, wie will ich mein Leben leben? So, und ja, mach's einfach. Probier's aus.
Ja, es ist total witzig, weil mein Lieber, ich weiß jetzt, warum ich gesagt habe, ey, ich muss mit Lars sprechen, weil wirklich ich ganz, ganz, ganz ähnliche Gedanken zum Anfang des Jahres habe, total. Und auch was die Mucke angeht und so, ne? Auch da zu sagen, ich meine es jetzt eigentlich, hat das überhaupt noch Sinn, in so einer mehr oder weniger klassischen Musikstruktur zu sein, mit einer großen Firma zusammenarbeiten, die dann den meine Sachen vertreibt und so weiter und so weiter. Ich bin ja schon lange aus irgendwelchen so Künstlerverträgen und sowas raus und mache das eigentlich alles selber, habe mehr oder weniger mein eigenes Label und suche mir dann Kooperationspartner. Aber trotzdem auch da noch weiterzugehen und auch gar nicht nur zu sagen, oh, ich will noch unabhängiger sein und so weiter, sondern wirklich auch zu sagen, ey, ich war in der heutigen Zeit, ey, einfach selber machen, einfach nach den eigenen Prinzipien machen. Und habe ich neulich auch lange Gespräche darüber geführt und da habe ich auch noch keine Antwort gefunden.
Mhm.
Aber wer sagt denn, dass man zum Beispiel eine Platte, wenn man eine physische Platte hat oder eine CD und so weiter, wer sagt denn, dass man die in jedem Laden, in jedem Shop stehen haben muss? Man kann sie auch einfach selber verkaufen über sein eigenes Ding, einfach nur man selber und die Menschen, die das haben möchten, die werden schon den Weg finden und das ist ja auch einfach, weil ob jemand mit One-Click beim großen Online-Anbieter bezahlt oder ob jemand mit One-Click bei mir bezahlt und dann sogar auch noch irgendwie die Kohle an die Leute geht, die wirklich dafür gearbeitet haben und nicht nur die, die es im Lager liegen haben. Das ist gar nicht so schwer. Man hat immer noch, ich bin aber immer noch ein kleines bisschen in dieser alten Denkweise, ne? So.
Guck mal.
Und
darf ich dich kurz unterbrechen?
Du darfst mich auch lang unterbrechen, mein Bruder. Immer.
Eric Sermon hat gerade ein neues Album gemacht, ja?
Ich habe auch ein paar Interviews gesehen, ja, aber erzähl bitte.
Also Eric Sermon, ein Teil von EPMD.
Legendary Rap-Gruppe.
Legendary Rap-Group aus den 90ern, immer noch aktiv. Eric Sermon, Legende.
Ja, absolut.
Mein Lieblingslied ist Music von ihm. Ja, Just Like Music ist eigentlich eine Liebeserklärung an die Musik. Aber ich habe alle EPMD-Alben auf Vinyl, alle komplett. Also ich bin großer Fan. Und Eric Sermon ist jetzt alte Schule. Ja, der ist jetzt, glaube ich, auch Mitte 50.
Bestimmt, ja.
Ja, vielleicht sogar schon 60, aber ich schätze mal so Mitte, Ende 50. Und er hat gesagt, ist jetzt kein Drake, ja, ist kein Kendrick Lamar,
ja,
er ist kein Jay-Z, auch finanziell gesehen. Und er hat gesagt, du brauchst 8000 Fans. Mach die Dinge selbst, behalt die Rechte bei dir, mach dein kleines eigenes Universum, ja, verkauf dein Merchandise, mach deinen eigenen Online-Shop und so. Und du brauchst 8000 Fans. Mehr brauchst du nicht. Und er hat das in diesem Interview so ein bisschen zusammengerechnet, hat Zahlen davor getragen. Und dann habe ich mir das so angehört und dachte so, macht Sinn. Du musst nicht die ausverkauften Stadien haben wie Drake und Kendrick Lamar. Du musst nicht immer Top 10 sein mit allem. Du musst nicht im Mainstream überall präsent sein. Alles, was du brauchst, ist 8000 Fans. Nach seiner Kalkulation.
Ja. Mein guter Freund Patrice, der grandiose Sänger Patrice, der hat mir vor einem Jahr oder anderthalb Jahren schon gesagt, du brauchst eigentlich nur 1000 Leute. Weil wir sprechen ja auch Eric Sermon, ne, mit einer weltweiten Audience, zumindest potenziell weltweiten Audience, und gut, Patrice vielleicht auch auf Englisch, aber bei uns vielleicht einfach bei einer deutschsprachigen Audience einfach, da müssen wir auch mal ein bisschen runterscalen. Aber unterm Strich, ob es jetzt 1000 sind oder wie viel, ist auch eigentlich egal, aber bei ihm war das Rechenbeispiel halt auch so. Er hat gesagt, naja, guck mal, wenn du wirklich versuchst, das selbst zu finanzieren und selbst zu machen und so weiter, und wenn 1000 Leute sagen, ich kaufe mir so eine Platte und ich gehe auf ein Konzert und ich kaufe mir ein T-Shirt, dann sind es 1000 Leute, die sagen, 100 Euro meines hart verdienten Geldes bin ich bereit, für meine Lieblingskünstlerin auszugeben, weil das ist mir das wert. Das ist toll. Und ne, das sind dann 100.000 Euro Umsatz. Und klar, dann kommt es natürlich wieder darauf an, Marktwirtschaft, ne? Was hast du für die Produktion ausgegeben, was hast du für Kosten, etc., bla bla bla. Das heißt, es ist natürlich eine Milchmädchenrechnung und es ist natürlich irgendwie so eine Bierdeckelnummer. Aber die Idee dahinter ist ja, dass man sagt, guck mal, ich nenne dir ein tolles Beispiel. Es gibt Hunderte von Künstlerinnen und Künstlern, die jetzt neu sind, die gerade ihre ersten Songs machen, die 10-mal so viel Spotify-Streams haben wie ich. Oder mehr. So, so, so viel mehr. Ich würde die einladen, eine Tour in 15 Städten zu spielen und zu gucken, wie viele Leute kommen. Und weißt du, was ich meine? Das ist, und das meine ich überhaupt nicht despektierlich. Ich meine das überhaupt nicht positiv oder negativ, sondern es ist einfach ein Unterschied. So, es sind einfach zwei verschiedene Welten, es sind zwei verschiedene Dinge. Und vielleicht kann man sich, wenn man jemand ist wie wir, jemand, der sowas macht, vielleicht kann man sich irgendwann auch ehrlich die Frage stellen, okay, wer bin ich denn in diesem Spektrum? Und wo fühle ich mich wohl und wer will ich sein? Und worauf haben auch die Leute, mit denen ich meinen Scheiß mache, so die Leute, die eben bereit sind zu sagen, ich gebe 50 Euro aus für zwei T-Shirts, weil finde ich geil, würde ich gern tragen. So. Worauf haben die denn Bock? Haben die Bock, das die ganze Zeit nur auf Spotify zu hören? Oder haben die Bock, wie manche Leute, die mir gerade geschrieben haben, zu sagen, ey, ich war dieses Jahr auf 3 oder auf 4 oder in den letzten anderthalb Jahren 3 oder 4 deiner Konzerte. Und das waren für mich so, ich habe da Leute kennengelernt, mit denen fahre ich jetzt in Urlaub und so, weißt du? Ist es nicht vielleicht einfach das, weißt du, wo man sich mehr zu Hause fühlt, was man mehr machen möchte, was einem auch selber einfach mehr Freude macht, so.
Community.
Ja, aber eben nicht eine andere Community als dieses Online-Community-Ding,
genau.
Was man ja vor ein paar Jahren so das Ding war, okay, wir machen einen Mitgliederbereich und so weiter und so. Auch cool. Wie gesagt, alles nicht despektierlich gemeint. Aber ich habe auch das Gefühl, dass diese Zeiten, dass sich das verändert, dass immer weniger Leute darauf Bock haben. Ja.
Und wie cool ist es, wenn du sagst...
Inklusive mir.
Ja. Wie cool ist es, wenn du sagst, es gibt mein neues Album natürlich überall auf Spotify und auf Amazon Music und überall. Apple Music. Aber es gibt einfach 1000 Vinyls nur bei mir im Shop. Die gibt es auch nur bei mir im Shop. Und wenn die dann schon mal bei dir im Shop sind, dann nehmen sie auch noch ein T-Shirt mit dazu, so wie ich. Also, und dann hast du wieder dieses Gefühl von damals, ich muss gucken, ob ich, also als ich 12, 13, 14 war, musste ich, da gab es noch die Veröffentlichung von neuer Musik immer montags.
Mhm.
Dann irgendwann war es dann freitags. Oder war es umgekehrt? Nee, ich glaube, es war immer zuerst.
Es war weirderweise auch mal dienstags zwischendrin. Ja. So 2001, da kamen die Charts dann immer dienstags. Es war weirderweise immer ein Dienstag. Aber ich glaube, es war dann früher.
Aber früher war es, glaube ich, immer montags, ja, und dann war es irgendwann freitags.
Ja, ja.
Das heißt, du musstest, wenn du wusstest, okay, es gibt ein neues Public Enemy Album, musste ich mit dem Zug nach Gießen fahren, drei Stationen, und ich musste der Erste sein, der in dem Laden war. Die ersten drei Stunden Schule schwänzen, in der Hoffnung, dass das Album da ist. Einmal.
Ja.
So.
Guck mal, solche Geschichten. Wir haben solche Stories, ne?
Und genau. Und das ist die Erinnerung, die uns dazu veranlasst, wenn Public Enemy heute wieder auf Tour gehen, dass wir heute ein Tourticket kaufen und ein Hoodie und ein T-Shirt. Weil einfach die Emotion verbunden war mit einer eigenen Leistung, die wir tun, mit einer eigenen Anstrengung. Das heißt, wir haben eine Geschichte.
Und wir kaufen einen Hoodie und ein T-Shirt und so weiter und so fort, weil wir uns damit identifizieren.
Genau.
Weil wir uns mit dieser Musik oder mit dieser Kunst oder was auch immer es ist, identifizieren und sagen, das ist Teil von mir, deswegen trage ich das auf dem T-Shirt. Ich mag nicht nur zwei Songs, sondern ich kenne die Historie, ich kenne die Künstlerin, ich kenne die Band, ich verbinde damit was und so weiter. Deswegen steht auf meinem T-Shirt EPMD. Und wenn ich durch die Stadt laufe, dann gibt es drei Leute, die mir in drei Stunden begegnen, die wissen, wer EPMD ist. Und die sehen mich aber, und ohne mich zu kennen, wissen die, that's my brother right there. So.
Und genau da müssen wir wieder hin, oder wir müssen gar nichts, ja, aber ich glaube, da können wir wieder hinkommen, indem junge Musiker und Künstler, Künstlerinnen sich unabhängig machen von dem Algorithmus und sagen, okay, ich mache meine Kunst. Und ich mache sie nicht, wie sie vorgeschrieben wird. Nämlich, ich beginne mit dem Refrain und dann habe ich noch 2 Minuten Zeit. Sondern ich bin Jimi Hendrix und mache einfach einen 8-Minuten-Song. Egal.
Und nichts, aber auch nichts gegen 2-Minuten-Songs.
Nein,
auf
nein,
dem
nein.
ersten Ramones-Album war kein Song länger als 2 Minuten. 10 Rap-Gesetze ist 1:39. Ne? Aber ich weiß, was du
vom
meinst.
Vom Prinzip ist es völlig klar, Punk-Songs waren kurz. Ja, warum? Weil sie keine richtigen Musiker waren. Sie konnten ja die Instrumente gar nicht so richtig spielen.
Ich sag dir was, am Ende ist es scheißegal, ist dein Song lang oder kurz oder ist er grün oder blau. Am Ende geht es wirklich darum, mach einfach deinen Scheiß. Ne?
Genau, so. mach dein Ding, mach deinen Scheiß. Ja? Also so, und da kommen wir auch wieder, ne, ist immer so full circle. Wie will ich eigentlich dieses Jahr verbringen? Mit welchen Themen will ich mich beschäftigen? Wie will ich mich fühlen in diesem Jahr? Und es gibt ja schon immer so verschiedene Gehirne. Es gibt die Gehirne der, ich sag jetzt mal so, normalen Menschen, und dann gibt es die Gehirne von Künstlern und Künstlerinnen. Wir denken einfach anders. Also, ich fühle mich gut, wenn ich Dinge mache, die ich selbst geil finde. Völlig egal, wie es die anderen finden.
Ja, klar.
Und da will ich wieder mehr hin. Ich will wieder mehr Dinge machen, die ich persönlich richtig geil finde. Punkt.
I love it.
Wann kommt denn dein neues Album eigentlich?
Ich wollte eigentlich jetzt sagen, Dankeschön, mein Lieber. Ich würde mich gerne noch 3 Stunden mit dir unterhalten, aber das war der beste Endpunkt. Ich sag dir was, ich sag jetzt mal wieder das, was ich früher immer gesagt habe, und heute, ich muss es abändern. Also, wenn mich Leute früher gefragt haben, wann kommt dein Album, habe ich immer gesagt, wenn es fertig ist. Das war mein Standardspruch. Ich glaube, das stimmt nicht. Jetzt wird's philosophisch. Weil ich habe noch nie ein Album gehabt, was fertig war. Es gibt kein Album von mir, was fertig ist. Es gibt nur Alben von mir, die irgendwann an einem bestimmten Punkt mal mussten wir den Sack zumachen, weil es einfach dann Vorläufe gab und die Platte ins Presswerk musste, damit die bei den Leuten irgendwann ankommt. Und irgendwann mussten wir halt an welchem Zwischenschritt auch immer, auch welchen Zwischenstand auch immer wir waren, den mussten wir irgendwann zum fertigen Zustand erklären. Wir hätten locker noch ein Jahr weitermachen können bei jedem Album. Wir hätten locker noch 10 Jahre weitermachen können bei jedem Album. Das heißt, hier kommt meine ehrliche Antwort. Mein neues Album kommt dann, wenn ich mir überlegt habe, irgendwie, wie ich es rausbringen will und wann es irgendwie, es klingt total doof, aber auch wann es irgendwie gut bei mir in die ganze Planung passt und wann es vernünftig ist. Und dann mache ich irgendwann ein Kreuz im Kalender und sage, in der Woche an dem Datum wäre geil. Und dann fange ich an zurückzurechnen und überlege mir, wann muss ich denn das dann abgeben und wann muss denn dann quasi das unfertige Ding wieder mal zum fertigen Ding erklärt werden. Und dann gucke ich auf den Kalender und weiß, oh, jetzt habe ich noch 5 Monate Zeit oder 8 Monate oder ein Jahr Zeit, um einfach so lange rumzudaddeln und rumzuspielen im wahrsten Sinne des Wortes und zu machen und Spaß zu haben, bis dann irgendwann dieser Punkt kommt. Und dann muss ich ein paar Wochen vorher langsam mal alle anrufen und sage, Jungs, ihr wisst schon, dass in 3 Wochen müssen wir abgeben. Da müssen wir langsam mal zu Potte kommen. Und dann kommt das dann. Das heißt, es ist wahnsinnig toll, weil ich mache einfach. Und irgendwann gucke ich halt auf den Kalender und lege einfach ein Datum fest, sagt, yo, letztes Mal war es halt mein Geburtstag, 6. September. Ich saß da mit ein paar Leuten und habe gesagt, wisst ihr was, ich wollte schon immer mal ein Album an meinem Geburtstag rausbringen. Das ist nächstes Jahr geilerweise ein Freitag. Und alle so, ja, okay, es ist entschieden. Und ich so, ja, ich weiß nicht. Da meinten alle, ja, laber doch nicht rum, mach doch einfach. Also ist doch scheißegal. 3 Wochen später, 3 Wochen früher, 1 Monat später, einmal, ist doch total egal. 6. September, dein Geburtstag, du wolltest das schon immer machen. Jetzt ist die Chance, die nächste Chance ist erst in 10 Jahren oder sowas. Mach das. Und dann kam das einmal am 6. September. Und jetzt ist es auch so. Ich arbeite gerade parallel an meinem neuen Album. Das heißt, ich arbeite gar nicht an meinem neuen Album, sondern ich arbeite an Musik, an Songs. Ich habe Bock. So, wenn mir einer die Pistole auf die Brust setzt, können ja auch nächsten Monat fertig sein, weil ich mit so geilen Leuten zusammenarbeite und wir so viel cooles Zeug haben und ich einfach Spaß habe daran. Es kann aber auch noch ein Dreivierteljahr dauern, I don't know, weil werden wir sehen. Und ich arbeite parallel zum Beispiel auch noch an einem neuen Buch, an meinem dritten Buch.
Word.
Und yes, und da geht's halt, das ist basiert auf Bad Meditators Club, so. Und das ist halt so eine sehr, sehr im echten Leben verankerte, sehr, glaube ich, humorvolle, teilweise auch, sarkastisch ist vielleicht ein bisschen hart, aber es ist, glaube ich, eine sehr, sehr lustige, sehr persönliche, persönlicher Umgang mit den Tücken des Meditierens und des, was ist Meditation eigentlich und was nicht und so weiter und so weiter und mein eigener Weg da und aber auch, was ich von vielen anderen Leuten höre, da habe ich auch sehr viel Spaß dran, weil es eben ein sehr humorvolles Buch ist, so.
Ist.
Aber kommt das zuerst oder kommt das Album oder gibt es einen Bad Meditators Club Live-Events oder vor dem Buch oder nach dem Buch und so weiter, das weiß ich alles noch nicht. Da bin ich jetzt gerade dabei, das alles irgendwie zu sortieren. Das wird schon alles dann irgendwie an seinem richtigen Platz hinfallen. Aber bis dahin, I don't know.
I don't know. I don't know. Du hast vorhin mehrfach Nas erwähnt, ja? Das erste Album von Nas. Und ich glaube, wir lehnen uns beide nicht so weit aus dem Fenster, wenn wir sagen, das ist das beste Rap-Album aller Zeiten.
Mein Fenster ist komplett geschlossen.
Genau.
Da kann ich mich gar nicht rauslehnen, wenn ich sage, das ist das beste Rap-Album aller Zeiten. Ja.
Da war Nas, ich glaube, 16.
Hat er angefangen, 16 bis 21 oder so, oder 17 bis 21 oder so hat er es gemacht, ja.
Ja, so jetzt stell dir mal vor, du bist, sagen wir, 18 Jahre im Schnitt und du veröffentlichst mit 18 Jahren das beste Rap-Album aller Zeiten.
Ich glaube, 21 war er, als rauskam.
Oder 21, genau. Ja. Aber so der ganze Prozess mit den Aufnahmen und so. Jetzt könnte man sagen, naja gut, was willst du noch erreichen in deinem Leben? Du hast ja schon die Weltmeisterschaft gewonnen. Nas ist, ich weiß nicht wie alt, er ist in unserem Alter, ein bisschen älter.
52.
52. Ey, und der Dude, der ist durch seine ganzen Investments 100-facher Millionär. Der muss gar nichts mehr?
Der muss gar nichts, nee.
Schon lange nicht mehr? Was macht er? Veröffentlicht einfach seit Jahren jedes Jahr ein Album, manchmal zwei.
Manchmal zwei.
Und? Einfach nur, weil er Bock hat.
Weil er Bock hat. Und Und er hat noch eine Plattenfirma namens Mass Appeal und hat einfach letztes Jahr 7 Alben rausgebracht von
Hip-Hop-Legenden.
Hip-Hop-Legenden und alles vollkommen, sagen wir jetzt mal, in der heutigen Welt eigentlich kommerziell uninteressant.
Genau.
Also Alben von Slick Rick, viele Leute werden jetzt sagen, wer? Ne? Das ist halt eine Ikone, die irgendwie vor 20 Jahren das letzte Mal ein Album rausgebracht hat, aber wir lieben das. Da kommt ein neues Slick Rick Album. Oder Mobb Deep, viele, viele, viele Jahre, nachdem einer der beiden Rapper von Mobb Deep, Prodigy, verstorben ist, haben die noch Verses gefunden und haben das gemacht und zwei der krasse Producer und so weiter, also super nerdig, aber das ist der Punkt. Es ist halt alles voll nerdig und es ist alles einfach für die Kultur, weil ich glaube nicht, dass damit irgendjemand jetzt großartiges Geld verdient bei der Firma Mass Appeal. Nas ist es eh egal, aber er macht das, weil er sagt, weißt du was, ich liebe das hier. Ich liebe Hip-Hop, ich liebe die Kultur, ich will das hören. Das unterstelle ich ihm einfach mal. Ich unterstelle ihm, dass er zu Hause sitzt und sagt, ich will ein neues Slick Rick Album hören. Lass mich mal gucken, ob einer seine Telefonnummer hat. Ich rufe den an, ich mache dem Angebot. Bam. Ich in meiner Situation würde jetzt sagen, ich will ein Stieber Twins Album hören. So. Und das sage ich hiermit jetzt öffentlich, ne? Ich würde sogar mein nächstes Album, mein nächstes Buch, ich würde alles postponen und liegen lassen, um kostenfrei ein neues Stieber Twins Album irgendwie zu betreuen oder zu was weiß ich was zu organisieren und so weiter und so weiter, weil ich als Fan da einfach Bock drauf habe. So. Und gut, ich bin nicht Nas, die Hunderten von Millionen, die habe ich nicht, irgendwo werde ich meine Miete verdienen müssen, aber ja, wird auch immer mehr mein Kompass, dieses, wir haben schon immer gemacht, würde ich dir auch unterstellen, wir haben schon immer gemacht, worauf wir Bock hatten. Aber ich habe das Gefühl, dass jetzt so eine Phase eintritt, vielleicht ist es bei dir ähnlich, in der sich das Gefühl dafür, worauf habe ich wirklich, wirklich, wirklich Bock, noch verbessert hat. Und dass immer weniger Einflüsse von außen und der sagt dies und der sagt das. Und dann hat man vielleicht mehr gemacht, worauf man Bock hat, aber in einem gewissen Rahmen, der einem eher von außen gegeben wurde. Ah, man macht das so und so, so und so. Man braucht den und den Vertrag. Man muss das und das online machen. Man muss da, so. Dann hat man in dem Rahmen gemacht, was man wollte. Und jetzt ist es vielmehr so, man muss gar nichts. Man kann einfach. Und natürlich gesetzt den Fall, ne, die Miete ist bezahlt, die Kinder sind gesund, es ist was Essen auf dem Tisch und so weiter. Das ist natürlich immer, that's the main thing. Da kommt niemand raus aus der Nummer so. Ne? Aber ich glaube, dass die Magic auch wieder ist, zu sagen, ich glaube, jetzt ist, so weird wie die Welt ist, ich glaube, es gab selten einen so guten Zeitpunkt dafür, wirklich das zu machen, wo einen das Herz hinträgt. Und da wird man Menschen finden, die das teilen.
Amen, Bruder. Das ist doch ein guter Moment. 2026 unter das Motto zu stellen, lasst uns alle wieder Sachen machen, auf die wir richtig Bock haben. Und ganz ehrlich, wenn mir irgendwas gefällt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es da draußen 10 andere gibt, denen das auch gut gefällt, die ist gar nicht so klein.
Nee.
Ja, und wenn dir ein Stieber Twins Album gefällt, dann kann ich mir vorstellen, dass es da draußen noch ein paar andere Dudes gibt.
Da wird es einige geben. Die Leute würden hinten rüberfallen vor Freude.
Denen das auch gut gefällt. Also dream big und wieder back to the roots, geile Sachen machen, nicht so sehr darauf schauen, ja, was ist der kommerzielle Output davon, sondern hey, ich mach das, worauf ich Bock habe und dann gucken wir mal. Wir können selbst diese Welt wieder geil machen.
Und du hast 100% recht, und wenn ich noch eins dazu fügen darf für die Zyniker unter uns. Na? Kunst ist Revolution. Wenn Menschen in unserem System, und nicht nur Kunst, sondern machen, worauf du Bock hast, ne, ist Revolution. Weil in einem System, wo wir alle krassen Zwängen unterliegen, wo alles teurer wird, wo die Welt unsicherer wird, wo alles verrückter wird und so weiter. Da zu sagen, ja, sehe ich alles. Und ich befreie mich in Kunst. Ich male ein Bild. Ich mache ein kleines Geschäft auf. Ich mache fucking Kartoffeldruck und verkaufe es auf dem Flohmarkt. Freude. Freude und Joy. Ne? Joy ist noch ein bisschen mehr als, oder ist noch ein bisschen was anderes als Freude. Joy ist vielleicht halt ein bisschen Euphorie und hat, Joy hat auch was von eine Freude und ein Glücksempfinden fühlen, während man etwas tut. Mhm. So. Das ist Personal Growth und das ist politisch und das ist Revolution, weil das ein Rausreißen ist aus diesem so deprimierenden und angsteinflößenden teilweise System. Das ist ein Befreiungsschlag. So.
Und deswegen, sei du das Licht. Sei du das Licht.
So.
Ja.
Das waren die letzten Worte des Buddha, weißt du, ne?
Wirklich?
Die letzten Worte des Buddha waren, als er gestorben ist, auf seinem Todbett, waren die letzten Worte, die er gesagt hat, sei das Licht für dich selbst.
Und damit bist du automatisch das Licht für andere.
Absolut.
Danke, mein Bester.
Danke dir, mein Lieber. Ganz klar, warum ich mit dir reden wollte. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Vielen Dank.
Ey, fühl dich umarmt und der nächste Espresso geht auf mich.
Machen wir so.
Peace, Bro.
Peace.